Es gibt ja schon seit vielen Jahren Meditationsforschung, in denen sich die segensreiche Wirkung der Meditation überprüfen hat lassen. Unter anderem zum Beispiel die suchtmindernde Wirkung der Meditation, gleich um welche Süchte es sich handelt, oder die angstlösende Wirkung der Meditation. Ein Grund für diese Wirkung der Meditation, diese positive für uns, liegt darin, dass sie uns den Weg eröffnet in den Moment, ins Hier und Jetzt. Denn im Hier und Jetzt gibt es so etwas nicht wie Angst. Angst entsteht durch die Ausrichtung des Bewusstseins auf die Zukunft. Suche entsteht ebenfalls durch die Ausrichtung des Bewusstseins, darauf irgendetwas zu erreichen, werden zu wollen, auf zukünftige Dinge. Krishnamurti hat mal sehr schön gesagt in einem Vortrag: Wer mir Zukunft bringen kann, kriegt auf der Stelle 1 Million von mir. Morgen sind 6 tote Buchstaben. Es gibt sie in der Realität eigentlich nie. Es gibt immer nur das Hier und Jetzt. Nur unser Problem liegt darin, wie ich schon mal in der kleinen Anekdote über den Sosan, wenn ich gehe, gehe ich, wenn ich esse, esse ich, gesagt habe, wir sind ständig nicht im Hier und Jetzt, darin liegt unser Problem. Unsere Gedanken schwärmen aus wie Vögel oder wie die Affen, die im Baum tanzen, wie es in allen Texten heißt, in die Zukunft, in Dinge, die es vermeintlich zu erreichen gilt, die wir befürchten, dass sie eintreten, die wir wollen, dass wir sie erreichen können, Gier, vor denen wir Angst haben, Abwehrhaltung, Zorn, Ursachen des Leids. Wir sind eigentlich nie da, wo wir eigentlich sind, im Hier und Jetzt. Meditation hält uns dazu an. Wir sitzen hier und beobachten das, was ist. Nicht das, was sein sollte oder sein könnte, das, was ist. Warum das so hilfreich ist, kann uns erklären die große Errungenschaft, die Milton Erickson, der große Hypnotherapeut, entdeckt hat, auf dem Weg, Menschen dabei zu helfen, in offene Trance hineinzufinden, sich völlig zu entspannen, indem er erstmals nichts von den Menschen verlangt hat, die in offene Trance geraten wollten oder in Entspannung. Nicht so wie früher bei dem Weg des autogenen Trainings, dass man versucht hat, einen Arm schwer zu machen, schwer zu empfinden, weil mit diesem schweren Gefühl dann langsam in die Ruhe kommt. Denn wenn er nicht schwer ist, dann entsteht schon wieder der Stress. Wie kriege ich das hin, dass es schwer wird? Manche Menschen tun sich damit sehr schwer, sich einzulassen auf dieses Gefühl, ich lasse meine Arme mal ganz los und spüre in sie rein und sie werden schwerer. Die wollen etwas erreichen und Entspannung kann man durch Wollen nicht erreichen. Und so ist Erickson dazu übergegangen, den Menschen dazu anzuhalten, nur zu beschreiben, was ist, oder er hat sie dorthin geführt. Er hat, wenn sie die Füße übereinander geschlagen hatten, gesagt, und spürst du, wie dein rechter Fuß über dem linken liegt? Also die Realität beschrieben, nicht etwas, was der andere zu erreichen hätte. Spürst du, wie dein rechter Fuß über dem linken liegt? Und die schrecklich verunsicherte Seele, unsere Seele hat so viel Enttäuschung erlebt, so viel Traumata im Laufe ihrer Entwicklung, ist so misstrauisch geworden dem Leben gegenüber, wird jetzt in eine Richtung geführt, wo sie überprüfen darf, ob das stimmt, was behauptet wird, tatsächlich wahr ist. Das tatsächlich wahr ist. Und sie fühlt hin, mein rechter Fuß liegt über dem linken. Stimmt. Und sie nickt innerlich dabei. Eriksen nennt das Yes-Setting. Sie sagt innerlich, ja, stimmt. Ich habe es überprüft. Gott sei Dank stimmt es. Sie fühlt sich sicher einen Moment lang und entspannt. Und wenn er nun weiter beschreibt, der Hypnotherapeut, was ist, sogar Dinge, die nicht so ohne weiteres passen. In der Praxis bei mir hört man manchmal draußen, wenn die Autos vorbeifahren, und früher bei der Entspannung, wenn es dann draußen geregnet hat, dann hat man so das Schleifen, das Spritzen des Regens oder auf den, das Pochen des Regens auf den Regen, auf den Fensterbrettern gehört. Dann könnte man jetzt natürlich davon ausgehen, schade, dass es hier nicht so still ist, wie bei uns hier im Raum, wenn man gar nichts hört. Das stört doch jetzt irgendwo diesen Versuch, einem Menschen dabei zu helfen, sich zu entspannen. Aber ich habe dann einfach gesagt, und Sie hören das Pochen der Regentropfen draußen auf den Fensterbrettern. Und Sie hören jetzt das Schmatzen der Reifen auf der regennassen Straße. Und die Seele überprüft es. Die gewarnte Seele durch die Unsicherheit im Leben. Und sagt, stimmt, da draußen schmatzt es. Stimmt, ich höre es tropfen da draußen. Und sie nickt innerlich. Und weil alles das so ist, wie es beschrieben ist, wird sie sicher, dass das Yes-Setting entsteht. Sie vertraut, sie kann loslassen, wird weiter. Leben ist überprüfbar. Leben ist real, so wie es beschrieben wird. Keine Wünsche werden beschrieben. Keine Erwartungshaltung. Es wird einfach beschrieben, was ist. Genau das tun wir hier in der Meditation. Wir spüren in uns rein. Wir spüren unsere Haltung. Wir spüren das Kommen und Gehen unseres Atems. Wir tauchen ganz tief ein in den Moment, ins Hier und Jetzt. Vielleicht gelingt es uns sogar, dabei zu entspannen. Und die Wahrnehmung dessen, was ist in uns, hilft uns nach dem eben Gesagten dabei, zu entspannen. Die Seele lässt los. Die Seele muss keine Angst mehr haben. Alles ist, wie es ist. Es gibt nichts zu erreichen, es gibt nichts zu befürchten. Es gibt einfach nur zu sein. Detlefsen hat dann, das war oft Thema von Streitgesprächen, hat dann aus meiner Sicht den Fehler gemacht, dass er gesagt hat, wenn ein Mensch mit Hilfe dieses Yes-Settings in offener Trance ist, dann braucht er das richtige Programm. Da habe ich ihm immer gesagt, hältst du mich für den Herbert, dass du weißt, was der für ein Programm braucht. Wenn einer offen ist, braucht er gar kein Programm. Wenn einer ganz in offener Trance ist, ist er, wie in dieser schönen Zen-Anekdote, die ich erzählt habe, offen und weit wie der Himmel, unvoreingenommen, staunend, was sich wohl ergeben könnte aus dieser Offenheit. Und in der Offenheit sehr flexibel in seiner Reaktionsbereitschaft auf das, was das Leben an ihn herantragen mag im Moment. Gestaltlos, wie Hakuin das eben erwähnt. Nicht fixiert auf irgendetwas. Offen. Man braucht ja gar nichts. Natürlich fühlt sich diese Offenheit für jemand, der nicht schon länger in ihr lebt, manchmal auch etwas bedrohlich an. Weil kein Konzept im Hirn ist, was einen stützt. Wenn ich irgendwelche Vorstellungen oder Theorien im Kopf habe, ob sie falsch oder richtig sein mögen, dann kann ich mich an sie klammern. Dann ist es auch so eine Pseudosicherheit. Da sich das Leben aber ständig wandelt, ist diese eine sehr veränderliche Sicherheit. Während die Sicherheit, die ich gewinne darin, dass ich ganz in der Realität des momentanen Seins bin, eine beständige Sicherheit ist. Theorien wandeln sich, alle Nasla. Die tollsten Statistiken in der Medizin, in der Psychologie, sind alle 5 Jahre anders, gut abgesichert, wunderbar abgesichert durch Methodik. Aber alle 5 Jahre anders. 5 Jahre ist Buddha das Gesündeste, was es gibt. 5 Jahre danach das Krankmachendste, was es gibt. Alles gut erklärt. Aber wie wir sehen, dem Wandel unterworfen. Und es ist natürlich die Frage, halte ich das aus als Mensch, diese Unsicherheit so offen und weit, so unvoreingenommen, so nicht wissend in das Leben hineinzugehen, so ausgesetzt, ohne den Halt durch Theorien. Ist mir das möglich, ein staunendes Kind zu sein, was nicht weiß? Aber wenn wir immer wieder zurückfinden in diesen Moment, der uns diesen Halt gibt, der uns da dabei lehrt, das anzunehmen, was ist. Denn der Moment ist ja nicht immer ein schöner, an unseren Kategorien, was schön und was schlecht ist. Mich hat, wie gesagt, in den letzten Tagen, jetzt lockert sich's ganz schön wieder, ja, der Schmerz sehr in den Augenblick hineingezwungen in einer gewissen Weise, auch nachts. Und ist jetzt nicht so besonders schön, das anzunehmen, einfach so wahrzunehmen, wie es ist. Aber er hat mich zum Beispiel in den Phasen, wo er schwächer war, schon noch stark genug, dass ich gehofft habe, dass er weggeht. Also Teile meines Bewusstseins auf die Zukunft gerichtet waren, nicht auf die Wahrnehmung dessen, was ist. Wenn er schwächer wurde, dabei geholfen, das, was ablief in mir, ganz achtsam mitzubeobachten. Also zum Beispiel beim Traumgeschehen, diesen erstrebenswerten Zustand, luzid zu träumen, ohne technisches Equipment, wie Herr Dahlke das so schön gestern erwähnt hat beim Tee, dass er gesagt hat, da gibt es so Flackerinstrumente, die einen irgendwie dann technisch in einen Bewusstseinszustand hineinbringen wollen oder helfen wollen dabei, dass man auch nachts dieses Geschehen, was in mir abläuft, wach und nicht bewusstlos wahrnimmt. Der leichte Schmerz war ein Lehrer. Manchmal so starker Schmerz ein Lehrer. Manchmal bin ich viel zu streng mit den Menschen, weil ich viel zu streng mit mir bin. Aber wenn der Schmerz so richtig gar kocht, ist man immer streng. Dann vergeht es an, mit sich selbst streng zu sein, irgendwann mal. Und daraus eröffnet sich diese Möglichkeit, auch mit anderen weicher umzugehen, toleranter, liebevoller, weil ich mit mir selbst liebevoll umgehen muss. Mir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Innen und außen haben wir immer diese eigenartige Korrespondenz miteinander. Letzten Endes ist ja die Realität nicht so objektiv, wie wir sie meinen, dass sie ist. Jeder lebt in seiner eigenen Welt. Wir denken, andere müssten auch so fühlen, denken, empfinden wie wir. Jeder lebt in seiner Welt. Du bist, was du denkst, und du wurdest, was du dachtest. Gestaltet sich seine Welt. Durch geistige Schwangerschaft, die eine Tendenz hat, sich in die Realität hineinzugebären. Und sieht doch immer nur das, was mit ihm zu tun hat. Leben ist eine einzige Schaubühne für das, was in mir selbst abläuft. ist etwas, was die moderne Physik jetzt auch sehr schön nachgewiesen hat. Dass nicht wie in der klassischen newtonschen Musik, der Physik ein Beobachter und ein Beobachtetes nebeneinander stehen, sondern dass der Beobachter Teil dessen ist, was er beobachtet. Und dadurch, durch seine Beobachtung, das Beobachtete mit beeinflusst. Er schaut in die Ursuppe hinein und durch seine Vermutung entstehen Teilchen, als wäre er ein schöpferischer Gott. Erwartet er nicht, geschieht nichts. Ist das Bild davon da, ist es plötzlich auch außen da. Unsere Welt ist immer so wie wir. Das ist wichtig, deshalb so wichtig, das zu sehen, weil wir damit auch aufhören können, der Welt draußen die Schuld dafür zu geben, wie wir uns im Augenblick selbst fühlen. Vater Schuld, Mutter Schuld, Milieu Schuld, Partner Schuld, Chef Schuld. Nur mit mir hat es nichts zu tun. Das ist diese Spaltung Subjekt, Objekt. Und wenn ich merke, das Leben draußen ist ein Spiegel für mein Sein. Ich habe ihn in einer gewissen Weise selbst geschaffen. Und ich kann das deshalb auch verändern, dadurch, dass ich mich selbst verändere. Oder noch weitergehend, dadurch, dass ich mich selbst lasse und dadurch das Außen lasse. Und dann entsteht Frieden. Manchmal ist es ja bei diesen Symptomen, die Herr Dahlke immer so schön erklärt hier, so nach dem Motto, wenn ich rund bin, dann ist das ein Zeichen, dass es innerlich nicht so rund ist in mir und so weiter. Diese wunderschönen psychosomatischen Ansätze, die ja so viel helfen können. Da liegt natürlich auch eine große Gefahr drin, nämlich diese Gefahr, sich schuldig zu fühlen, wenn man ja vermeintlich nicht einem Ideal entspricht. Also nicht, sollte nicht so rund sein, weil es ein Indiz ist dafür, dass ich innerlich nicht rund bin und sich schuldig fühlt. Dass man, wenn man Morbus Bechterew hat, das Gefühl hat, ich habe mich seelisch nie beugen gelernt und jetzt beugt mich das Leben und jetzt bin ich schuldig. Und das macht den Menschen dann manchmal so wichtig, die Erkenntnis ist, ich will die überhaupt nicht kritisieren. Das macht ihn noch kränker. Zumal es auch manche gibt, wenn man das Ganze anschaut, die deshalb den Rücken gebeugt haben, weil sie ihn immer schon gebeugt hatten und sich noch nie aufgerichtet hatten. Und es nicht immer so konsequent ist, dass der Körper nur das tut, was die Seele verweigert hat. Und dann hört jemand, der immer schon gebeugt war, diese Theorie und fühlt sich schuldig, fühlt sich schlecht. Eigentlich ist alles in Ordnung, wie es ist. Das ist die Erkenntnis, wenn wir ganz ins Hier und Jetzt hineingehen. Es gibt nichts zu erreichen. Es gibt auch nichts zu erreichen, den runden Bauch wegzukriegen. Ich bin so, wie ich bin. Wenn diese Erkenntnis taghell durch das Bewusstsein leuchtet, wie hier bei Jesus von Nazareth, ich bin, der ich bin, an mir gibt es nichts zu verbessern, tritt Frieden ein. Kein Kampf mehr, nichts mehr zu erreichen. Dann ist dieser Körper hier Buddha. Dann sitze ich im Lotusland. Das ist die Gefahr im Idealismus. Es ist die Gefahr an allen Theorien der Therapie. Normalerweise ist es ja so, dass man in der Therapie eine Diagnose stellt, um etwas zu verbessern. Man diagnostiziert den Menschen, stellt fest, er entspricht nicht meinem wie auch immer gearteten Ideal oder dem Ideal einer Theorie. Und jetzt helfe ich ihm in therapeutischen Schritten, dorthin zu kommen, wo er sein sollte. Also das impliziert, er ist nicht in Ordnung, wie er ist. Er wird nicht geliebt, wie er ist. Und Liebe ist das Einzige, was heilt. Er sollte anders sein. In einem therapeutischen Versuch, ihn zu ändern, liegt die Kritik, du bist nicht gut. Du darfst nicht so sein, wie du bist. Und das macht ihn krank. Letzten Endes das allein. Dass er sich nicht so annehmen kann, wie er ist. Dass er falsch ist. Dass er sündig ist. Dass er böse ist. Nicht richtig ist. Noch lernen muss. All diese Vorwürfe haken sich in ihm ein. Und er will anders sein. Er will wachsen. Und wir müssen nicht wachsen. Wenn wir ganz im Hier und Jetzt sind, ganz hineinfinden durch Meditation, immer mehr. Deswegen hilft uns Meditation, uns anzunehmen. Wenn wir ganz in die Mitte gehen. So wie es ist, so ist es. Hat uns unser Alchemielehrer damals in der Früh immer gesagt. Unter anderem, Frater Albertus, so hat er so eine grazige, klassische Schallplatte abgespielt und dann hat er immer so aus unserer damaligen Sicht sülzige Begriffe so für den Tag. Wir wollten effizient sein, möglichst schnell ins Labor und irgendwo den Pflanzenstein herstellen oder zur richtigen astrologischen Zeit, die Blüten pflücken und so weiter, damit Effizienz passiert. Und dann verbraucht dieser alte Mann Zeit damit, indem er klassische Musik abspielt und dann sagt, in dir ist die Ruhe. Oder so wie es ist, so ist es. Ich bin hinten gesessen mit einer roten Birne und dachte, ich will effizient sein, fang an. Und er hat jedes dieser Worte nochmal betont und mit diesem amerikanischen Slang, den er hatte, weil er ein vor den Nazis geflohener Jude war, der in Salt Lake City langsam gelebt hat. So wie es ist, so ist es. So wie es ist, so ist es. Ich dachte, wo bin ich hier? Hätte ich einen dieser Sätze mit dem Herzen wirklich verstanden, wäre in mir im Augenblick, in diesem Augenblick, Alchemie passiert. Verwandlung von einem bleiernen Herzen in ein goldenes Herz. So wie es ist, so ist es. Nimm die Dinge an. Sei ganz einfach. Jetzt und hier. Entspanne dich, selbst wenn es schmerzt. Du darfst einfach nur sein. Und du bist in Ordnung, wie du bist. Lass dir von niemandem einreden, von keiner Theorie. Du bist es nicht. Denn die Welt krankt am Minderwertgefühl der Menschen. Eifersucht entsteht aus Minderwert. Machtbedürfnis entsteht aus Minderwert. Dass die Menschen sich nicht annehmen, führt zu schrecklichen Verzerrungen ihres Seins. Andere runterdrücken zu müssen, damit das kleine Ich, weil es klein ist, weil es sich nicht angenommen hat, erhöht wird durch dieses Andermal-Thump. Würden wir alle selbstverständlich wissen, wir sind alle gleich gut hier, wir sind alle gleich weit. Der Heini, der da draußen reigt, redet, ist nicht weiter als ich. Nichts Besonderes. Meine Frau droht mir immer und sagt, sülz nicht so rum, weil ich kenne dich zu Hause. Die kennen dich nicht zu Hause. Und die wissen, dass du nicht nur das Hanya Shinryo interpretierst und liest in jeder freien Sekunde, sodass du Videospiele spielst. Schrecklich. Ich sag den Leuten das mal. Also ich bin froh, wenn du es ihnen sagst. Weil ich so froh bin seit dem Augenblick, in dem ich mich selbst so angenommen habe, dass ich Mensch sein darf. Ich weiß, wie es mich erlöst hat, dass der von mir so verehrte Krishnamurti, wie ich eine Biografie über ihn gelesen habe und Da hieß es, die Lieblingslektüre von Krishnamurti, der für mich eine Ikone war. Lieblingslektüre von Krishnamurti waren Agatha Christie-Romane. Da habe ich gedacht, oh, dann darf ich ja auch Blödsinn machen. Irgendwas, was falsch an irgendeiner Theorie ist oder so etwas. Dann darf ich auch manchmal böse sein, schlecht aufgelegt, zornig. Irgendetwas, was nicht in diese Kategorie des Heiligen passt. Deswegen mag ich Zen so gern, weil das so nicht so heilig macht, wie manche anderen wunderschönen Systeme, spirituellen Systeme, wo man dann oft so im Weihrauch sitzt. Und wir hocken hier und muffeln. Mit dem Weihrauch. Sondern da duftet es manchmal ein bisschen anders. Aber wir dürfen es. Und erstaunlich, wir entwickeln uns dabei. Enorm. Je mehr wir immer wieder unsere Stille finden, in uns abtauchen, absichtslos werden, sein dürfen, wie wir sind, mit all den Schmerzen, mit all den Problemen, die wir haben beim Sitzen. Alles in Ordnung ist und sogar dann Buddha sind, desto mehr entwickeln wir von innen heraus. Und wir brauchen wieder einen leeren Raum für unsere schöne Tai Chi Übung.